dann zusammen mit dem Impuls von hier weitergeben. Es ist nicht nur das Geld, es müssen auch die Strukturen und die Individualförderung sein. Vielleicht ganz kurz dazu.
Aber ich glaube, da gilt dieses Sprichwort, ohne Moos nichts los. Weil wenn wir kein Geld haben, können wir die ganzen Sozialarbeiter, die Ganztagsschulen, die wir brauchen, auch nicht finanzieren. Also gehört schon zusammen, aber es ist ganz wichtig, nicht nur den Blick auf die Schule als solches, hier diesen Raum sozusagen zu richten, sondern Schule ist eingebettet in Gesellschaft, hat eine sozialräumliche Umgebung. Die Kinder kommen irgendwo her, die wohnen in bestimmten Stadt- oder Ortsteilen und da sind die Lebensverhältnisse so oder so. Und da wir hier gerade in Laatzen sind und auch in diesem verdichteten städtischen Raum, den Laatzen wirklich auch auszeichnet, obwohl es sonst relativ auch ländliche Strukturen teilweise noch hat, hier, die Stadt nimmt an dem Programm Soziale Stadt teil, um auch gerade das Quartier zu verbessern, damit Kinder auch bessere Lebensbedingungen haben. Also weil das muss man ja auch mit einbeziehen, wenn man sagen will, ich will Herkunft und Bildungserfolg entkoppeln, dann muss ich auch die soziale Herkunft, auch die sozialräumliche Herkunft in den Blick nehmen. Und dann das Thema, ich sitze dann abends und muss mit meinen Kindern noch Schularbeiten machen. Das Thema Ganztagsschulen gehört ganz weit nach oben und da haben wir auch, kleiner Werbeblock in Niedersachsen, ganz viel Geld in die Hand genommen, um Schulen nach und nach auch mehr auszustatten als volle Ganztagsschulen, wenn das von Eltern und Schulträgern gewünscht wird und Kollegium. Aber da sind wir am Ball und das geht immer weiter nach vorn. Also das, wenn man nochmal zurückblickt vor 10 Jahren, waren da relativ wenig Schulen. Jetzt sind es die überwiegende Zahl der Schulen in Niedersachsen. Also wir sind, glaube ich, wenn wir in 10 Jahren uns wieder treffen würden, könnten wir schon von ganz anderen Erfahrungen auch an der Stelle berichten. Also das gehört damit zum Thema Sozialarbeit. Alles gehört damit rein. Multiprofessionelle Teams an Schulen, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch Ergotherapeuten, Logopäden, dergleichen. Das gehört, glaube ich, damit rein. Und das trägt dazu bei, soziale Ungleichheit zu verringern.
Dass an Schulen permanent defizitorientiert gedacht wird. Kinder haben permanent Defizite. Also ich weiß nicht, das ist, die brauchen dann nochmal eine Extraförderung. Und da ist ein Kind mit ADHS, als ich zur Schule gegangen bin, da hat man Kinder so genommen, wie sie sind. Und da ist das Lehrpersonal auch irgendwie mit umgegangen klargekommen. Weißt du, in der Grundschule meiner Tochter waren
es gibt noch 10 Kinder,
die von der Lehrerin, Klassenlehrerin erstmal psychische Wohnungen geschickt worden sind, weil die sind angeblich alle ADHS. Und also das sind auch, ich finde auch in diesen sozialen Berufen, da ist so wenig Empathie für das Material, mit dem da gearbeitet wird. Bei ganz vielen so, es ist so, ich will nicht sagen, es erschöpft sich nicht, ich will nicht sagen, dass es gleichgültig ist, aber so.
Jetzt kann man auch noch einwand, da gibt es noch andere,
und ich sage nur. Auch, ganz oft schon begegnet.
Ich sage da nur einen Satz, glaube ich, noch zu, weil das gehört auch mit da rein. Das Bestreben in der Bildungspolitik, zumindest in der Partei, für die ich hier auch insgesamt stehe, ist auch auf die Kinder zu gucken, auf die Kinder, auf die Individuen, sich darauf einzustellen und den Lehrern aber auch möglichst die Chance zu geben, das zu tun. Und wenn das derzeit aufgrund Lehrermangel nicht immer so knapp, alle, die jetzt hier Lehrer sind oder so, ich, wie gesagt, habe ja selber was zu Hause. Es ist ein Weg, auf den wir uns begeben und den ich auch ganz, ganz ernst meine und der mir sehr wichtig ist.
Es gibt völlig zu Recht noch andere Fragen, auch genau die gehen wir jetzt ein. Und da würde ich gerne William Schmidt aus logischen Gründen oder aus naheliegenden Gründen, sagen wir mal, so, weil du, glaube ich, im Bundestag gesessen hast, wenn du nicht alles wollt, und da vielleicht von uns allen mit am nächsten dran bist. Agenda 2010, Ursache von Ungerechtigkeit, von Auseinanderdriften der Gesellschaft oder eher ein Impuls zu mehr Wirtschaft?
Ich will einen Satz noch zu Ihnen sagen, weil ich glaube, es wäre noch mal ganz gut, wenn Sie sich noch mal unter 4 Augen, gerade was die Berufsschullehrer und ähnliche Geschichten und ihre Komplikationen in der, also wenn Sie sich da noch mal unterhalten, also fände ich noch mal ganz gut, weil sonst, wenn wir so individuell jetzt hier diskutieren, dann sind wir morgen früh um 6 Uhr nicht fertig. Und da muss ich im Zug sitzen, weil ich morgen früh in die Schweiz muss.
Wir haben nochmal, wir nehmen was ganz jetzt, kurz gemeinsam Glas Wein hinterher, dann soll ich sprechen.
Genau. Jetzt will ich aber gern oder auch nicht auf Agenda 2010 eingehen, weil ich einer derjenigen war, die es mit umgesetzt haben. Ich war zu der Zeit der Verhandlungsführer der rot-grünen Koalition im Vermittlungsausschuss. Also ich habe das nachts um 3 mit Roland Koch und Christian Wulff auseinander zu hacken gehabt. Und deswegen ist es übrigens egal, wer es angerichtet hat, ob Schröder oder ich oder Wulff oder Koch, es ist kein homogenes Gesetz. Ausgangspunkt war, wir wollten den Arbeitslosen helfen und das haben wir getan. Es hat unglaublich viel weniger Arbeitslose, die auch nicht mehr zu verschiedenen Behörden gehen müssen, um ihre Leistung zu kriegen, inzwischen gegeben. Also das heißt, es gibt Erfolge, aber es gibt aber auch Erfolge, weil wir Freiheiten zum Beispiel im Steuersystem für Unternehmen gemacht haben, damals auch auf Druck der CDU/CSU, die davon natürlich erheblich profitiert haben. Daraus sind auch Vermögen entstanden, daraus sind auch hohe Einkommen entstanden, die praktisch, wenn man so will, hingenommen wurden, weil wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitslosen fördern wollen. Jetzt mal ganz holzschnittartig. Es gibt keine Agenda 2010, die am Ende für Armut gesorgt hat in diesem Lande, sondern eher eine Agenda 2010, die vielen, vielen Menschen die Möglichkeit des Einstiegs in den Arbeitsprozess geschaffen hat.
Alles unter welchen Bedingungen?
Ja, will ich ja gerade sagen.
Niedriglohn?
Ja. Nicht nur Niedriglohn, sondern an vielen anderen Stellen. Ich will das gar nicht schönreden, aber das Entscheidende, ich habe das ja selber beklagt. Das Entscheidende ist, dass wir nach meiner Einschätzung keine Mehrheitsverhältnisse damals wie heute haben, um alle diese Dinge zu verändern. Ich bitte an der Stelle einfach mal auch zu überlegen, was interessiert eigentlich draußen oder wie viele Menschen interessiert eigentlich draußen, ob die SPD eine Vermögensteuer, eine schärfere Erbschaftssteuer oder ähnliches in Gang bringt. Davon sind übrigens nur 4% der Menschen betroffen und 80% der Menschen lehnen es trotzdem ab. Finden es überhaupt nicht bequem, finden das eine ideologische Debatte oder ähnliches. Übrigens auch Agenda 2010 trifft dann ab und zu in eine ideologische Debatte ab. Ich finde, man sollte die Macken, die ja Martin Schulz auch beschrieben hat, die wir ändern wollen, zum Beispiel diese Frage der prekären Arbeitsverhältnisse und viele andere, die da entstanden sind, da habe ich ja selber auch gesagt, das ist das eine. Aber das andere ist, wo kriegen wir die Mehrheit der Menschen dafür auch interessiert, überhaupt erstmal Geldströme zu erschließen, die den Reichen nicht wehtun eigentlich und die dafür sorgen, dass dann auch andere Strukturen in der Bildungslandschaft, in der Arbeitslosigkeitsarbeit und viele andere Dinge geschehen. Zurück zur Agenda 2010. Ich finde auch, da ist viel Mist gebaut worden, keine Frage. Auch die Systeme, die Frage zum Beispiel, wie wir die entsprechenden kommunalen Strukturen, die Strukturen der Agentur für Arbeit, alles ist noch schwieriger geworden, als wir es gedacht haben. All das hat eine Rolle gespielt, aber der entscheidende Punkt ist, das war trotzdem ein wichtiges Profil dafür, dass wir in diesem Land vorangekommen sind. Nur die Erschließung sozialer Freiheiten und Besserungsmöglichkeiten, die konnte nicht genutzt werden, weil dafür keine Mehrheitsverhältnisse im Bundestag waren. In der ersten Großen Koalition, danach genauso übrigens wie in den anderen Koalitionen in der Zwischenzeit.
Ja, herzlichen Dank. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was die nächsten, nicht Generationen, aber die Jahre, das kriegt die SPD nicht vom Feld, diese Diskussion, der muss man sich, denke ich, auch mal stellen, auch in diesem Kreis hier. Da würde ich bitten, Anita Tittensee hat sich jetzt noch dazu gemeldet und dann noch kurz Julia Friedrich, da hätte ich noch eine Frage zu und dann diskutieren wir gerne auch noch gemeinsam weiter.
Okay. Also ich glaube, die Agenda 2010 hat vor allem halt eine große Unsicherheit geschaffen in der Bevölkerung. Ein großer Punkt war da eben zum Beispiel, dass wirklich Langzeitarbeitslose sehr schnell nur noch sehr wenig Geld zur Verfügung hatten. Viele Punkte von der Agenda 2010 sind tatsächlich inzwischen auch verändert oder rückgängig gemacht worden. Also eines der letzten Punkte ist, die jetzt vor kurzem geändert worden ist, halt tatsächlich, man muss ja nach und nach sein Privatvermögen abschmelzen, also sozusagen verkonsumieren, wenn man das ALG II bekommt. Und da sind zum Beispiel inzwischen Grenzen erhöht worden. So, aber ich glaube tatsächlich, dass man jetzt die Agenda 2010 nicht allein irgendwie für größere Einkommensungleichheit verantwortlich machen kann, die dann auch in der Zeit passiert ist. Also da sind tatsächlich so Trends relevant, wie dass die Tarifbindung zurückgegangen ist, also vor allem auch die Tarifbindung für die unteren Einkommensgruppen. Ja, die Daten zeigen einfach, dass da, wo es keine Tarifverträge gibt, da ist die Bezahlung im Durchschnitt einfach schlechter. Dann gab es auch einen generellen Wandel hin von eben, also weg von der Industrie hin zum Dienstleistungssektor. Im Dienstleistungssektor ist auch immer das Problem, dass es weniger Tarifverträge gibt. Ist da auch einfach ein bisschen komplizierter, weil wenn man irgendwie für VW einen Tarifvertrag abschließt, da hat man da gleich irgendwie ordentlich Leute dahinter. Bei Dienstleistungssektor sind es halt viele einzelne Gastronomiebereiche zum Beispiel. Gibt es aber auch Lösungen für. So, und ich glaube, ich stimme Ihnen zu, der Mindestlohn sollte höher sein, aber ich glaube, wenn die SPD damals schon den Mindestlohn eingeführt hätte, wäre die Diskussion wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Und dann noch ein Satz auch zu den Immobilien. Da, ich weiß nicht, ob du es noch ansprechen wirst oder nicht, aber bei den Immobilien ist im Grunde einfach auch so, dass aktuell ja die, wenn eine Immobilie übergeht von den Eltern zu den Kindern, dann ist diese steuerfrei, wenn die Kinder noch mindestens 10 Jahre da drin wohnen und die Immobilie unter 200 Quadratmetern ist. Und im Grunde, also es ist eben gekoppelt an diese Größe der Immobilie und gar nicht an den Marktwert. Also wie der Friedrich hat ja vorhin schon angedeutet, es ist halt kein Unterschied, ob die jetzt irgendwo in Brandenburg steht oder am Starnberger See. Und im Grunde ist das so ein Punkt, an dem man ansetzen müsste.
Ja, in Verbindung damit vielleicht noch die Frage, hier tauchte vorhin die Zahl auf, die in der aktuellen Diskussion von Martin Schulz angeschoben, den Spitzensteuersatz in Schwange ist an Julia Friedrichs die Frage, der liegt ja jetzt bei auf das zu versteuernde Einkommen bei 72.000 Euro. Ist das nicht eine gefährliche Zahl? Kommt man da nicht unter Umständen in die Nähe des gefühlten Facharbeiters, bei dem man da Ängste mitweckt? Und welche anderen Instrumente wären dann unter Umständen noch zu empfehlen und vielleicht sogar wirkungsvoller?
Ich finde den Spitzensteuersatz okay, da wo er ist. Es ist ja wichtig, dass man klar macht, dass nicht diese 72.000 Euro dann mit 45% besteuert werden, sondern der eine Euro danach. Das ist, glaube ich, was man immer wieder klar machen muss. Wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ist, dass ich glaube, dass die Parteien, die da was ändern wollen, sich dringend Gedanken machen müssen über die Geschichten, die sie erzählen, über die Narrative, die sie darüber legen. Und da finde ich, ist ein absolut wesentliches Narrativ, dass wir sagen, Leistung hat sich von Status entkoppelt. Weil das ist was, das finden ganz, ganz viele Leute schlimm. Das finden ganz, ganz viele Leute nicht wünschenswert. Und viele haben das anders erlebt. Ich bin für dieses WM-Buch so stark beleidigt worden, wie noch keine der journalistischen Arbeiten, die ich gemacht habe, was mich sehr überrascht hat und auch ein bisschen getroffen hat. Da haben mir sehr viele wohlhabende ältere Männer, muss man leider so sagen, geschrieben. Nur weil ich in meinem Leben versagt habe oder schlimmer noch, was ich noch beleidigender fand, weil meine Eltern in ihrem Leben versagt hätten, würde ich jetzt hergehen und würde ihre Lebensleistung angreifen wollen und an Ausländer und Arme verteilen, um das mal so ganz, ganz plump zusammenzufassen. Das heißt, da ist dieses ganz klare Gefühl, ich habe was geleistet, ich habe das verdient und ich habe das Recht, es an meine Kinder weiterzugeben. Und ich glaube, dass da die ganz wichtige Erzählung sein muss, dass wir uns gerade in der jüngeren Generation, in der Nach-Baby-Boomer-Generation, von diesem Bild, was man von Deutschland hatte, verabschieden. Dass das nicht mehr gilt, dass wir denen, die jetzt 30, 40 sind, eben nicht dieses Land hinterlassen, wo zählt, was du machst, was du bewegen willst, wie viel du dich anstrengst, sondern eben ein Land, was diejenigen, die so alt sind wie ich, eben erleben, wo diese Status-Herkunftssachen wieder bedeutender werden, wo die Heiratsmärkte sich wieder abschließen, wo die Erbschaften eben wieder wichtiger werden, wo die Netzwerke, in die man reinkommt, eben über die privaten Bildungseinrichtungen wieder wichtiger werden. Und das ist, glaube ich, eine Erzählung, wo wir sagen, das wollen wir bekämpfen. Wir wollen kein feudalistisches Land werden und sich eben nicht in dieses Klein-Klein 72.000, 74.000, sondern das erstmal zu sagen und zu sagen, unser Ziel ist, dass derjenige, der hier Bock hat mitzumachen, der sich anstrengt, der was leistet, dass der auch was aufbauen kann. Weil ich sehe ein ganz großes Problem in diesen 50% in Deutschland, die kein Vermögen haben, die werden im nächsten Abschwung wahnsinnig verletzlich sein. Das sind Leute, die den Lebensrisiken nichts entgegenzusetzen haben, gar nichts. Das sind auch nicht die immer viel zitierten Alleinerziehenden nur, sondern das sind auch Leute, wie ich kenne, Familien, die vielleicht sich noch für ein drittes Kind entschieden haben und dann läuft eine Projektförderung aus und dann steht man da plötzlich auch Akademiker und fängt an, die eigenen Eltern anzubetteln, könnt ihr nicht unsere Miete irgendwie übernehmen? Und die sehen dann, dass sich das dann plötzlich trennt in diejenigen, die wohlhabende Eltern aus Westdeutschland haben, die dann sagen, ja klar, mache ich. Und diejenigen, die dann eben plötzlich merken, wie kurz der Weg raus aus Kreuzberg ist und wo man dann eben landet. Und das wäre, wenn ich jetzt irgendwie Politikberatung machen würde, meine Empfehlung, diese Erzählung erstmal zu sagen, die alte Erzählung, die wir von unserem Land haben, die deckt sich nicht mehr mit der Wirklichkeit, die ist obsolet und wir haben jetzt eine neue Wirklichkeit und lasst uns auch die Regelungen dieser neuen Wirklichkeit anpassen. Und als eine Antwort noch auf eine Frage, Sie haben gerade die Arbeitswirklichkeit von Alt und Jung angesprochen. Das ist was ich auch sehr, sehr wesentlich finde. Der Arbeitsmarkt, auf den sich junge Menschen bewegen, der unterscheidet sich sehr von dem, auf dem sich alte Menschen bewegen. Und da würde ich mir auch manchmal ein bisschen mehr Solidarität von den durchaus wohlversorgten Älteren wünschen. Also ich kann das vom WDR, für den ich arbeite, erzählen, dass da jetzt eine Generation in Rente geht, die 105% des letzten Nettos bekommt über betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Und die aber klaglos zusieht, wie es bei den Jüngeren gekappt wird, wie bei den Jüngeren Verträge eingegangen werden, die einfach beschissen sind. Und da denke ich oft manchmal, ey, ihr 68er, ihr linken 68er, macht doch den Mund auf, ihr habt doch nichts zu verlieren irgendwie. Guckt doch mal ein bisschen nach denen, die nachkommen. So eine zweite Erzählung, die man hier macht.
Wir werden die Diskussion im Ende des Abends. Und wie gesagt, hinterher können wir das gerne noch vertiefen, ne, im Anschluss daran.